Ich erzähle dann auch von der Serie, die ich abgelehnt habe, weil ich nicht die Ersatzstimme sein wollte.
Oje, das wird ja.
Ja, da habe ich ein schönes Telefonat geführt. Hätte man mir vielleicht sagen sollen, bevor man mich zum Casting einlädt. Naja, das Ganze hatten wir schon zweimal zu oft.
Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watchlist, dein Serienpodcast des Vertrauens. Ich bin Mona und das da drüben,
wie ihr sehen könnt,
ist Marcel. Hallo.
Hallo, wir sind Mona, Sohn Prime und Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Kleidung, der Gegenentwurf zu FKK.
Der sehr gut ist. Ich bin ja kein FKK-Freund. Muss ich einmal mal an dieser Stelle
dann
aussagen.
Dann zieh dir bitte was an, Mona.
Ach so ist FKK. Ach so. In diesem Podcast geht es natürlich um Serien. Serien, die vorzugsweise Marcel guckt, weil du Synchronsprecher bist und Comedian.
Und Augen habe und Freizeit.
Genau. Und das einfach deine pure Leidenschaft auch einfach ist.
Neben
und
dir.
Genau, neben der persönlichen Bespaßung mir natürlich und mit um mich herum. Und ich auch ab und zu gucke, aber meistens nicht. Deswegen bin ich quasi so der Hörer, der dich ausfragt über eine Serie und du erzählst uns über die tolle Serie. Und ich fuchse mich so ein bisschen nur rein.
Ist es schön, wenn man sich auch seine eigene Existenzberechtigung
ja.
schafft?
Ja, oder?
Du bist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Von daher hat das Universum schon seinen Plan durchgezogen.
So, und ich habe tatsächlich rausgefunden, ich bin ganz aufgeregt.
Ist ein Notarzt hier im Studio.
Ich habe tatsächlich rausgefunden, dass der beste Freund meines Freundes sich schon mal bei uns bei Netflix eingeloggt hat. Oder gespeichert hat.
Ja.
Da kann ich jetzt einfach auf Weiterklicken, habe ich auch Netflix. Das ist ganz neue Welten erscheinen da für mich. Das ist einfach Wahnsinn.
Alle Singles unter uns werden sich jetzt stark ausgeschlossen fühlen, aber Mona hat einen persönlichen Lifehack. Das war wieder Monas kleines Lifehack-Stübchen.
Ja, und dann hat er sich da einmal angemeldet, hat das auf Anmeldedaten gespeichert gedrückt. Kann ich mich da anmelden? Das war wirklich
das Beste.
Wow.
Heißt du's, aber wir sagen es ihm nicht.
Ich habe ihm eine Mail geschrieben, dass ich das jetzt immer mache.
Ohne Frage, es war eine Feststellung.
Genau, ich habe gesagt, du hast dich ja noch mit Netflix eingeloggt und es ist bei uns noch im Browser. Da logge ich mich jetzt immer ein, ja?
Ja, Ausrufezeichen.
Genau, ja.
Danke fürs Gespräch.
Er hat nichts geschrieben einfach, da habe ich gedacht, gut.
Gut, wenn man nichts antwortet, dann ist das wohl vermutlich ein Vertragsabschluss.
Finde ich auch. So, heute Shoutout-Time auch wieder. Hier ist immer Platz für Shoutout. Krümelmonster 25.
Das ist meine Mutter.
Und die hat geschrieben, immer wieder spitze. Wirklich ganz, ganz toll. Nicht nur, dass dieser Podcast einem die Serie viel näher bringt, sondern auch die positive Energie von Mona und Marcel versüßen einen den Tag. Witzig und liebevoll zugleich. Einfach nur spitze. Liebe euch.
Wir lieben dich auch und ich finde es schön, dass jemand uns als liebevoll bezeichnet hat.
Ja.
Weil mir geht es auch darum, dass ich den Leuten ein positives Gefühl gebe.
Mhm.
Nicht nur immer hahaha, Humor geben, sondern auch mal blablabla.
Ja, du, gerne. Das fand ich sehr schön. Also vielen Dank, schaut uns immer wieder gerne als Kommentare unter unseren Bildern oder unter unserem Instagram generell als DMs, Marcel-Mann. Oder bei der Podcast-App, bei iTunes kann man ja auch Sternchen geben und da auch kommentieren. So, jetzt haben wir aber ganz schön gequatscht. Jetzt schießen wir mal los mit der neuen Serie. Was ist es?
Wir haben uns heute in dieser Audiokathedrale versammelt, um über eine Serie zu sprechen, von der das Forbes-Magazin sagt, man solle sie zu 100% auschecken.
Mhm.
Das habe ich jetzt mal übersetzt, hieß Checkout. Da dachte ich, will man sagen, mal auschecken,
ja,
untersuchen,
cool.
Fand ich ein bisschen komisch. Und wir hören auf das Forbes-Magazin, weil wir einfach Geld haben.
Ja.
Und deswegen reden wir heute über Afterlife. Das Leben ist ein Arschloch,
geil.
So habe ich es frei übersetzt. Wegen egal.
Ja.
Afterlife, was ja eigentlich Leben nach dem Tod bedeutet, ist eine britische schwarze Comedy-Serie, die von Komiker Ricky Gervais produziert wurde. Außerdem führt er in allen Folgen Regie und spielt die Hauptrolle.
Okay, der kann nichts abgeben. Der denkt, das ist meine Serie, Freunde, und da mache ich, was ich will.
Ich würde mal sagen, in dem Fall hat es sich gelohnt, weil er ist schon sehr speziell.
Mhm.
In Afterlife geht es um Tony, der hatte bisher so ein ganz okayes Leben, bevor seine Frau Lisa an Brustkrebs stirbt und er somit seinen Sinn im Leben und seine große Stütze verloren hat.
Mhm.
Weil die waren 25 Jahre lang verheiratet, spielten sich gegenseitig Streiche, haben das auch immer mitgefilmt, das guckt er sich jetzt, nachdem sie nicht mehr da ist, an. Und die waren eigentlich füreinander gemacht. Die waren beide so ein bisschen kauzig und haben einfach eine sehr lustige Beziehung auch geführt. Mhm. Und jetzt ist sie natürlich weg. Er guckt sich noch Videos von ihr an, die sie ihm sozusagen im Krankenhaus aufgenommen hat und die sie beide zusammen zeigen. Und er will eigentlich nicht mehr. Mhm. Weil jetzt ist er sozusagen, er ist Lokaljournalist von einem kleinen Käseblatt, die über Wasserflecken in Form von berühmten Schauspielern berichten.
Okay.
Und also hat er im Grunde genommen keinen Grund, morgens aufzustehen, weil dieses Käseblatt, das auch kostenlos verteilt wird, gerne auch ans Altersheim des Ortes, die machen nur so Scheiße und er will sich die Kugel geben. Mhm. Und er versucht auch, sich das Leben zu nehmen. Also er plant das, er zieht es aber nicht durch, weil der Hund wimmert in dem Moment und irgendjemand muss den Hund ja füttern.
Ja.
Also ist der Hund sozusagen das Alibi dafür, dass er noch lebt.
Mhm.
Und er beschließt dann, dass er jetzt mit seiner schlechten Laune die Welt dafür bestraft. Versuchst du gerade nicht zu niesen?
Ja. Mann, jetzt habe ich mich so gut zusammengerissen. Du spoilerst.
Ich spoiler dein. Naja, egal. Zurück zu der Serie, Mona. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Hier geht's um was. Hier geht's um Love. Und er beschließt, die Welt jetzt also zu bestrafen, indem er weiterlebt und zu sagen und zu tun, was er will. Er hat absolut keinen Fick mehr zu geben.
Sehr
diesen
gut.
Satz habe ich mit Absicht aufgeschrieben, weil ich den wollte schon immer mal sagen, wenn meine Mama manchmal zuhört. Ja. Obwohl er diese Gleichgültigkeit allem gegenüber so als Supermacht betrachtet, wird sein Plan untergraben.
Mhm.
Nämlich von seiner gesamten Umwelt. Die behandeln nämlich den kleinen Tony wie ein rohes Ei und nehmen ihm total wenig übel, denn er trauert, die nehmen da Rücksicht und die wollen ja den netten Tony von früher zurück.
Mhm.
Und das finde ich das Geile an der Serie. Der hat seine Frau verloren.
Mhm.
Wir verstehen alle, dass er traurig ist. Die Arschlöcher drumrum, die auch mit ihr an Bord noch scheiße wären oder nervig oder so, sind für den Zuschauer teilweise auch ein bisschen nervig.
Okay.
Und Tony ist unsympathisch, aber wir verstehen warum.
Mhm.
Und das ist das Tolle
dran. Ja. So, und wie sich das anhört im Trailer, habe ich mal was zusammengeschnittelt.
Wenn du das hier siehst, bin ich schon längst nicht mehr da. Aber steigere dich nicht zu sehr rein. Mach weiter.
Wie geht es Ihnen? Ein guter Tag ist, wenn ich nicht rumlaufe und irgendwelchen Fremden ins Gesicht schießen will. Und gleich danach mir auch. Also schlecht.
Darum wollte ich dir eine Anleitung für das Leben ohne mich geben. Du weißt, wie grantig du wirst, wenn dich was nervt.
Und selbst wenn ich tue und sage, was ich auch will, und wenn alles zu viel wird, kann ich mich umbringen. Es ist wie eine Superkraft.
Der schlimmste Superheld, von dem ich je gehört habe.
Finde ich schön. Das ist ein schöner Humor.
Und die Synchro ist gut.
Mhm.
Also ich habe es auf Englisch geguckt, weil, jetzt kommt's, und aus einem Grund, weil Ricky Gervais mitspielt. Gervais, das ist hier immer das S mitsprechen. He, she, it, das S muss mit.
Genau.
Ricky Gervais ist ein Comedian, der keine einfache Kost serviert.
Mhm.
Das weiß man nicht zuletzt seit den Golden Globes, die er 4-mal nominiert hat. Und falls ihr da draußen Ricky Gervais nicht kennt, googelt mal schnell Ricky Gervais. Und wenn ihr richtige Rechercheschweinchen wie unsere Mona hier seid, seht euch mal die Golden Globes Moderation an, drückt hier mal auf Pause und dann hören wir uns in wenigen Stunden wieder.
Mhm.
Ricky Gervais ist eine Legende. Der ist super, weil der ist lustig, aber mittlerweile geht er auch dahin, wo es unangenehm ist und versucht aus Randgruppen, aus unangenehmen Situationen, aus moralischen, nicht Missständen, aber so heiklen Situationen Humor rauszupressen.
Cool.
Also er redet auch über Pädophilie, er redet über Dinge, wo man sagt, das ist schwierig, da gibt's zu viele Opfer, aber der ist unglaublich gut. Als Moderator der Golden Globes ist er Wahnsinn. Der hat auch The Office erfunden. Das gab's dann als US-Remake, sehr erfolgreich in den USA. Und unser deutsches Stromberg ist so ein bisschen dran angelehnt.
Okay.
Der ist seit ewigen Zeiten dabei. Der hat, ich habe es irgendwo, glaube ich, 13 Millionen Twitter-Follower oder so. Also, und der fotografiert sich gerne lustig in der Badewanne, aber wirklich so unvorteilhaft. Und der ist toll. Und der ist, wir würden, glaube ich, als Deutsche sagen, typisch britisch, der ist derb, der geht unter die Gürtellinie, ist halt Sarkasmus pur. Der 57-Jährige ändert sein Verhalten auch für die Netflix-Serie Afterlife nicht. Die ist an manchen Stellen schon ein bisschen so, dass sie ein Kloß im Hals stecken bleibt, aus verschiedenen emotionalen Gründen. Ja, der sagt halt, was er denkt und er tut, was er will. Und wie in dem Trailer gerade gehört, wenn was schief geht, kann er sich ja immer noch das Leben nehmen. Ja. Ist eigentlich eine interessante Herangehensweise, weil das könnten wir ja alle.
Ja.
Ich habe so eine ähnliche private Herangehensweise. Ich denke immer, was soll schon passieren? Mhm. Also ich gehe immer, oft spiele ich das Worst-Case-Game.
Ja.
Und wenn ich das jetzt mache, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und dann merkt man, ich werde nicht obdachlos mit ist AIDS unter so der Brücke liegen, sondern ich habe vielleicht einen kurzen, blöden Moment mit einem Kollegen, der es nicht versteht.
Ja.
So. Und der macht das so, so toll. Und die Rolle Tony ist schon sehr nah an Ricky Gervais dran. Mhm. Der hat die auch geschrieben, der hat Regie geführt, das sind 6 Folgen, der macht immer gerne nur kurze Sachen. Und ich mochte die, weil der läuft mit einer Ignoranz durch den Alltag, die halt nicht jeder an den Tag legen kann. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Der ist nie der Grund, warum eine Szene eskaliert. Es gibt ganz oft so Szenen, die eskalieren. Mhm. Der ist aber nie der Grund, sondern nur so ein bisschen der Brandbeschleuniger. Das ist der letzte Funke, der eigentlich das, oder der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber der erste Funke kommt von jemand anderem. Also da gibt's so Szenen, wie er zum Beispiel mit seinem Hund, den er ja hat, damit er sich das Leben nimmt, beziehungsweise den hat er auch schon vorher, durch den Park geht und mit dem spielt und der ist ganz brav und der Park ist komplett leer. Dann kommt aber so ein besorgter Bürger um die Ecke und die Szene eskaliert, weil der besorgte Bürger dann sagt, die müssen den Hund anleihen und zeigt auf dieses Schild. Und da ist sonst kein Mensch zu sehen. Und Ricky dann so, oh, vielen lieben Dank, und sagt zum Hund, Entschuldigung, aber der Wichser hat gerade gesagt, ich muss dich anleihen. Und dann sagte der Mann einfach nur sowas wie, unhöflich. Und er so, ach, go fuck yourself.
Ja, ja, ja.
Und solche Szenen gibt es ganz oft, wo man denkt, ah, oh, der sagt, was ich in dem Moment vielleicht gedacht hätte. Und wir verstehen ja, warum er es tut, weil der trauert. Der ist manchmal ein richtiger Kotzbrocken, aber ich finde, der Zuschauer ist total auf seiner Seite die ganze Zeit, weil wir verstehen, warum. Ja. Und er ist eigentlich immer nur zu den richtigen Scheiße.
Okay.
Also es trifft nie die Falschen.
Ja.
Und das ist so das Befriedigende, dass in einer anderen Serie würde, glaube ich, der Hauptcharakter sich total aufregen und mit seinen Freunden darüber sprechen, wie scheiße der Tag war. Und der teilt einfach mal aus. Und zwar nicht zu plump, sondern ich fand das sehr, sehr putzig. Und eine meiner liebsten Szenen ist in einem Restaurant, da ist er mit seinem Neffen und er möchte 2 Kindermenü bestellen. Also einmal für den Neffen, einmal für sich. Der sagt die Kellnerin, das geht nicht, das ist nur für Kinder. Er sagt, aber ich habe auch nicht wirklich viel Hunger, also warum soll ich eine große Portion bezahlen, wenn ich nur eine halbe esse? Also kann ich doch gleich ein Kindermenü.
Ja.
Und dann fangen die an zu diskutieren und dann sieht man nur, wie er 2 Menüs bestellt und die beiden dem Kind hinschiebt, weil dann isst das Kind halt 2.
Ja.
Und dann beobachtet die Kellnerin ihn, ob er wirklich auch das isst oder nicht. Und irgendwann wird es ihm zu blöd, er stopft sich den kompletten Teller einmal mit der Hand rein und in den Mund und guckt sie demonstrativ an. Und das ist so schön. Also er ist halt, ich finde, er ist halt schon Kotzbrocken, aber wir denken, oh Gott, ich wäre so gern wie er manchmal. Und er bedroht auch irgendwann mein Kind. Und ich finde, das Kind hat es total verdient. Da sage ich jetzt nicht warum, weil das ist mit Abstand das Geilste, wenn ein erwachsener Mensch ein Kind beschimpft. Ja. Und es ist ein kleines Kind.
Okay.
Aber es ist zurecht. Und alle anderen trauen sich nicht. Und er macht das.
Geil.
Und ist für mich alles logisch und nachvollziehbar.
Cool.
Und er arbeitet, wie gesagt, in der Lokalredaktion. Das wird von seinem Schwager geführt. Das ist eigentlich nicht relevant. Der hat auch keinen Bock drauf, hat nervige Kollegen. Und irgendwann, weil er ja sozusagen viele Leute meidet, weil er nicht mit denen reden will, trifft er neue Freunde.
Mhm.
Er findet dann so den Drogensüchtigen des Ortes. Und da kommt was Spannendes da. Da kommt, deren Beziehung hat sehr moralische Züge.
Okay.
Das finde ich echt interessant, wie die das gelöst haben. Das finde ich immer am besten an Serien, wenn ich denke, okay, das ist jetzt nicht schwarz-weiß.
Mhm.
Und wir kennen alle, also sagen wir mal, alle, die in Großstädten leben, kennen Menschen, die einem regelmäßig begegnen, die offensichtlich ein Drogenproblem haben, die eine Zeitung verkaufen, die sozusagen gerade so den Kopf über Wasser halten.
Mhm.
Man sieht sie aber über Jahre hinweg und wundert sich, warum die eigentlich noch leben wollen. Mit dieser moralischen Frage begegnen die beiden sich. Aber er trifft dann auch mal zum Ausgleich noch die Dorfprostituierte und wie sie immer sagt, Sexworker. Er immer so, you're prostitute. Sie so, Sexworker.
Yeah.
Und das ist, die trifft er, die freunden sich an und er bezahlt ihr auch Geld für eine Dienstleistung, aber nicht so, wie man denkt.
Okay.
Und das ist auch schön gemacht. Und das Ensemble ist halt toll. Wie immer, das kennt man von mir, ich sage immer, ach, ein tolles Ensemble. So wie ein Weinkenner, oh, ein toller Abgang.
Ja.
Ich mag das einfach, wenn das Team zusammenpasst und dass jede Rolle eine Funktion hat und das logisch ist. Und ich denke immer, ach, die haben sicher total viel Spaß bei den Dreharbeiten, weil deren Rollen sind ja jeweils nur so gut, weil es die andere Rolle dazu gibt im Gegenspiel.
Mhm.
Ja, und einmal hatte ich sogar Pipi in den Augen.
Oh.
Ist jetzt nicht so selten, dass das passiert. Es reicht ja schon, wenn ich ein YouTube-Video angucke vom Comedian, der stottert und alle so, oh mein Gott, er macht seinen Malus zu einem Bonus. Ja, ich kann Latein. Und dann denke ich, oh mein Gott, ich liebe die Menschheit so. Und da gibt es eine Szene, wo er eine Frau auf dem Friedhof kennenlernt.
Oh boy.
Eine ältere Frau, die kennt man, ich habe ihren Namen jetzt nicht aufgeschrieben, die kennt man von The Best Exotic Marigold Hotel. Das ist so ein britischer Film. Mhm. Da kennt man sie her und man kennt sie. Das ist eine tolle britische Schauspielerin. Die besucht immer ihren Mann, also ihren verstorbenen Mann im Friedhof und er besucht dann mal seine Frau und dann gibt es eine Bank vor den Gräbern, da setzen sie sich hin und dann kommen die halt ins Gespräch und sie vermutet, seine Mutter ist tot und er sagt, nee, ist meine Frau und die trifft er regelmäßig da und das ist so gut gemacht.
Ja.
Das ist so schön, weil das halt, da geht es nicht um Gags. Das sind so die Konstellationen, da geht es gar nicht um Gags, sondern um das Menschliche. Und das ist meiner Meinung nach auch die Stärke dieser Serie, dass die Tiefe hat. Mhm. Dass die dahin geht, wo man eigentlich keine Comedy draus macht. Aber für mich, das ist nur eine persönliche Meinung, entsteht Comedy erst dadurch, dass man, also gute Comedy, qualitativ hochwertige Comedy, entsteht erst dadurch, dass man ihr Tiefe gibt. Denn ich finde, man kann nur Licht zeigen, wo auch vorher Schatten war oder Dunkelheit ist. Mhm. Ansonsten ist es nur so platt oder albern. Und da ist die Serie wirklich, da haut die in eine Kerbe, die ich toll finde.
Cool.
Ich würde jetzt sagen, guck's dir an. Aber wir kennen dich, Mona. Wir kennen dich.
Aber ich habe ja jetzt einen Netflix-Account, wieder erwartens. Und es ist doch auf Netflix.
Ist auf Netflix.
Was siehst du?
Ja.
Oh,
ist eine Comedy, die dir gefällt, weil dir gefällt
und
auch Comedy, wo es dunkel wird.
Genau, und mir, genau, das ist genau das, was du sagst. Mir gefällt es genau dann, wenn es dunkel wird, weil, wie du sagst, es muss diese Tiefe haben. Und es ist ja auch das, was Comedy so gut kann. Dadurch diese Missstände auch wieder aufzudecken und dadurch erstmal zu schaffen, dass man drüber nachdenkt. Man kann doch noch so viel diskutieren auf einer rationalen Ebene, wenn das in dir überhaupt nichts hervorruft, Emotionen, dann ist es halt einfach nur eine Diskussion und die versagt und dann ist wieder gut. Aber wenn du da Emotionen hast und vor allem noch positiv und du lachst darüber und denkst, eigentlich dürfte ich gar nicht lachen, dann denkst du ja erstmal darüber nach und das liebe ich. Also es kann für mich nicht schwarz genug sein, weil wirklich dadurch entsteht ja dann erst die Debatte oder das Nachdenken. Und das liebe ich. Und von daher hört es sich so an und ich liebe einfach ihn. Allein schon im Trailer dachte ich so, geil, ich möchte bitte auch gerne durch die Welt gehen und mir einfach einscheißen und denken, ich sag jetzt, was ich denke und ich mach das jetzt. Und aber man macht's ja nicht, weil man hat ja diese Konventionen, aber er bricht es ja alles. Ne?
Er wird auch einmal überfallen.
Das finde ich so lustig.
Und das ist eine Szene, wo ich denke, überfall mal jemand, der nichts mehr zu verlieren hat. Das ist das Schönste, weil diese Dynamik so geil gedreht wird.
Mhm.
Also ihr könnt jetzt sagen, oh, ich habe gespoilert wieder. Nee, diese Szene steht und fällt mit den Situationen und dem Ensemble. Da geht es gar nicht so sehr um, dass man weiß, was kommt, weil die machen das einfach toll. Und Comedy, finde ich, und du ja auch, ist erst dann gut, wenn die da hingeht, wo es ein bisschen wehtut, beziehungsweise was anspricht. Wobei Comedy ist ja auch Geschmackssache, wie Musik.
Ja.
Es spricht nicht jeden an. Und mir ist auch oft zum Weinen bei Comedy.
Ja,
hinter der Bühne vor allem.
Wann denn?
Ja, du kennst das ja auch. Comedy ist meine Leidenschaft, aber in gewisser Weise ja auch meine Arbeit.
Mhm.
Und Arbeit ist ja nicht immer so supi geil und basiert nicht immer auf Freiwilligkeit, sondern man macht auch Dinge, wo man vor einem halben Jahr gesagt hat, ja klar, bin dabei. Und dann bist du dabei und denkst, oh, wie kann ich meinen Tod vortäuschen?
Ja.
Und es passiert oft, dass man hinter der Bühne ist und ich so denke, oh nein, jetzt gerne auf Pause drücken. Das ist einfach gerade so erniedrigend. Oder ich finde die Konstellation an Comedians doof.
Mhm.
Oder Comedy auch doof von anderen. Gerade wenn die so ein bisschen Sachen erzählen, wo ich denke, nee, das ist jetzt wirklich Wasser auf die Mühlen von Leuten mit einem geringen oder kleinen Horizont. Wenn man so Worte benutzt, wie so Schimpfworte, wie die auf dem Schulhof benutzt werden.
Ja.
Und dann benutzt du die als Comedian auch und gibst dem Publikum die Legitimation, aber man darf das sagen. Weil man hat ja schon eine Macht als Mensch, der auf die Bühne geht und spricht. Wenn ich jetzt das N-Wort benutze, sagen alle, ach so, das darf man wieder.
Mhm.
Und da habe ich mich schon mit Kollegen angelegt, mit denen jetzt wieder alles gut ist, wenn die das Wort schwul als negativ besetztes Adjektiv benutzt haben. Da war ich schon, da bin ich schon mal nach Fernsehaufzeichnungen kurz mal laut geworden. Meinte das auch total so in dem Moment und wusste, der ist überhaupt nicht homophob, der Kollege, wir verstehen uns. Aber ich fand es so daneben, dass der das gemacht hat. Von wegen, oh, das sieht schwul aus, das ist ja voll schwul und so. Und ich, mir schwoll der Kamm. Das passiert selten, aber da wurde es kurz laut. Und das passiert halt ab und zu.
Ja. Das ist auch was, was ich gar nicht mag, wenn er das einfach auch nicht ist. Also wenn die dann da diese Rolle, voll viele schlüpfen ja eine Rolle dann als Comedian. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht mag, weil das, ich finde immer, dass es früher oder später man das merkt, dass er das einfach nicht ist.
Ja.
Das mag ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Hast du so Beispiele, wo du sagst, da möchte ich gerne auf Pause drücken oder möchte ich gerne vielleicht nicht? Möchte ich gerne Buchhalter sein.
Ja, also Wettbewerbe. Ab und zu muss man ja auftreten. Was heißt muss? Ab und zu tritt man als Comedian, Stand-up-Comedian, sage ich jetzt mal, bei Wettbewerben an, weil das ist wichtig für deinen Ruf und dann sehen dich viele Leute. Und wenn du was gewinnst, dann ist das total gut, weil das kannst du auf Plakate schreiben. Ist ja wie bei Sportlern, ist ja generell bei Berufen, die man nicht so greifen kann mit Leistung, dass man denen sozusagen Preise verleiht, um zu sagen, der hat jetzt eine Wertigkeit. Und das passiert ab und zu. Da war ich auch schon bei Wettbewerben, wo ich dachte, da sitzt jetzt hier eine Jury. Also ich sitze hier vor 500 Leuten, das ist das Publikum, und da sitzt eine 10-köpfige Jury, die gucken mich bräsig aus Reihe 3 von einem Tisch an. Die Hälfte davon kenne ich überhaupt gar nicht. Das Publikum rastet aus und die Jury sagt, na, das ist uns leider nicht politisch genug, du kommst nicht weiter. Mhm. Boah, was war ich da schon sauer. Weil da habe ich ja nichts mehr in der Hand und fand das einfach nur erniedrigend. Dachte ich, ihr könnt mich mal, wenn ich mal was zu sagen habe, gehe ich nicht in Jurys.
Ja.
Dafür bin ich mir dann selber zu schade. Sollen die anderen andere bewerten? Das finde ich total dumm, so eine Jury. Also das mochte ich überhaupt nicht. Und ich hatte 2018 schon so 2-3 Auftritte, die gehören zu den schlimmsten, die ich hier hatte.
Ja.
Du warst bei einem der Besten dabei.
Ja, der war super.
Ja. Ende der Aussage.
Und nee, der war super, weil das meine Jungfräulichkeit, mein erster Comedy-Auftritt war, so, also dass ich wirklich wohin gegangen bin, um jemanden zu sehen. Manchmal gibt es ja so nebenbei oder dann gibt es so 3 Leute, die mal kurz was machen. Aber das war so das erste und das fand ich super, weil man sofort, ähnlich wie bei einem Konzert, glaube ich, mit Menschen in einem Raum ist, die ähnlich ticken, weil die haben ja einen ähnlichen Humor und Humor verbindet ja sofort. Und dann hatte man direkt so ein Gefühl, man ist so damit gar nicht so fremd, wie wenn man jetzt in eine Vorlesung geht oder so, sondern man hatte sofort was gemeinsam und sowas. Und das fand ich lustig und zusammen lachen und so, das verbindet ja sofort. Und deswegen fand ich das so cool, weil das sofort eine Gemeinschaft geschaffen hat.
Das hat extrem Spaß gemacht. Das war wirklich schön. Aber dann gibt's halt, weißt du, 3 Tage vorher oder 3 Tage später Auftritte, wo das Publikum halt nicht so auf deiner Wellenlänge ist und dich anguckt, als ob du sozusagen ihnen Zeit stiehlst mit völliger Verachtung. Und ich denke, ja toll, entschuldigen Sie, hier, keine Ahnung, Beate in Reihe 3. Ich hätte mich auch nicht für ihr Bon Prix Outfit entschieden, aber kritisiere sie nicht dafür. Ja. Und die gucken mich dann an und sagen, sie sind gar nicht lustig. Sie sind gar nichts wert. Und damit muss man umgehen als Comedian, mit der Ablehnung. Mhm. Du machst ja das mit dir selber aus. Ich kann ja sozusagen nicht den Computer runterfahren und sagen, so, fertig, Arbeit, tschüss, Büro. Genau. Sondern ich bin ja meine eigene Firma. Und das ist bei vielen Kollegen, dann fangen die an zu saufen. Weil die damit nicht klarkommen. Nicht, weil die allein im Hotelzimmer danach sitzen, finde ich einen der größten Teile des Arbeitens, dass ich dann um, sagen wir mal, 23, 30 im Hotel bin, ganz in Ruhe irgendwie mich so bettfertig mache, noch was lese, noch irgendwie was gucke, finde ich toll. Aber während du auf der Bühne bist, entweder du räumst ab und du bist der Dirigent der Emotionen im Raum oder die Leute verachten dich einfach nur dafür, dass du die Behauptung aufgestellt hast, du seist witzig. Das passiert echt oft. Und ich hatte das jetzt letztes Jahr so, einmal wurde ich ausgebuht.
Oh Gott.
Da habe ich was moderiert. Und ich wusste, ich befolge gerade alle Anweisungen des Veranstalters und hat eine Person von fast 500 gebuht, weil die wollte den Haupteck, zu dem es gleich ging, sehen und es war dann nicht schnell genug. Dann hat eine Person so viele Leute runtergezogen.
Ja,
danach haben sich natürlich viel, viel mehr Leute bei mir entschuldigt, dass das passiert ist und das haben sie nicht verdient und das war so toll und wir sind großartig, ich habe auch viel Geld bekommen, aber es war so ein Event. Aber eine Person schafft es, dass 460 gefühlt sich unwohl fühlen.
Ja, das ist manchmal so krass.
Ja, und dann ist mir das nochmal passiert, dass ich ausgebuht wurde, weil halt jemand keinen Bock drauf hatte.
Ja.
Und dann habe ich sozusagen das kurz unterbunden mit einem charmanten Spruch und dann geht das auch. Aber das gehört halt dazu. Comedy ist halt nicht ein Konzert, wo Musik dabei ist oder wo du zu mehreren auf der Bühne bist, sondern bist alleine mit dem Mikrofon und das ist halt schon schwierig.
Das finde ich so krass. Das ist ja auch nochmal voll der Unterschied. Klar, wenn ich so moderiere auf Off-Air oder so, ist das was anderes. Aber das finde ich ja so krass, dass du da ja stehst mit deiner Person und es ist ja auch was vollkommen Persönliches, weil es sind persönliche Geschichten. Du spielst ja eben nicht eine Rolle. Ich bin jetzt der... Sondern das bist ja du mit deinen persönlichen Erfahrungen und Geschichten und mit deiner Person. Und du wirst ja sofort bewertet. Also du hast ja den direkten Kontakt zu den Menschen. Ist ja nicht so wie bei mir, dass sie im Radio noch dazwischen sind. Und weißt du, da sehe ich das auch nicht direkt. Oder im YouTube-Video, da sehe ich auch nicht direkt. Aber du wirst ja sofort bewertet. Ne? Hat man klar auch durch Social Media und durch YouTube. Aber da dieses Soforte, die Reaktion sofort sehen, dieses wirklich sofort. Und du, das ist ja so abhängig von diesen Bewertungen von anderen.
Boxe ich gleich mal gegen das Mikrofon.
Das finde ich so krass. Ne? Dass du ja sofort dich dahin stellst und sagst, so, hier bin ich.
Genau.
Put it all on me. Weißt du, so,
genau, und wenn Stille ist, ist Stille. Wenn gekreischt wird und gejubelt, dann räumst du natürlich auch alles ab und du weißt, ich bin der Grund. Mhm. Aber wenn es nicht läuft, gehst du halt, da willst du fliehen, da verlässt du den Ort des Geschehens. Das ist ganz furchtbar und das macht was mit mir. Ich glaube, auf lange Sicht ist mein Antrieb, ist die Angst, dass ich nicht dieses Gefühl spüren will des Versagens auf der Bühne. Also versuche ich gut zu sein. Mhm. Wobei, ab einer gewissen Berühmtheit hast du dein Publikum erreicht und alle wissen, zu wem sie gehen. Ja. Das ist auch ein Luxus. In meinem Solo werde ich nicht ausgebuht. Und ich weiß dann auch, ich bin der Grund für manche Comedy zu lieben, weil ich war die Einstiegsdroge sozusagen. Mhm. Die haben mich gesehen und sagen, ich finde Comedy eigentlich doof, aber dich finde ich toll. Das gibt's auch. Das haben auch andere Kollegen, da bin ich jetzt nicht besser oder schlechter. Es ist einfach eine große Geschmackssache. Ab einem gewissen Level haben wir alle genug Preise gewonnen. Ja. Das ist nur hin und her geschieben von irgendwelchen Preisen. Ja, auch genug gewonnen. Und dann bist du am nächsten Tag wieder richtig scheiße, weil das Publikum dich nicht witzig findet. Du bist so gut oder so schlecht wie deine Gelegenheit. Und das verstehen ganz viele Leute nicht, die selber nicht im Rampenlicht stehen. Ja. Die sitzen da als Konsument im Publikum, wollen eine schöne Zeit, im Idealfall. Oder sitzen da mit verschränkten Armen, weil sie denken, der Comedian klaut ihnen ihre Brustwarzen.
Ja.
Und stieren dich so an und denken, das ist nicht witzig. Das ist nicht, das ist alles scheiße. Und ich denke, boah, wenn du schon mit dieser Haltung reingehst, ich möchte beliefert werden, dann wird das nicht witzig. Das hast du oft. Also gerade wenn du auch in so Clubs mehrere Nächte hintereinander spielst und du oder in einer Stadt mal von Lokal zu Lokal tingelst, gibt ja auch so komische Nächte, wo du fünfmal hintereinander kurz auftrittst, aber du als Comedian reist und das Publikum bleibt da. Ja. Das ist ein logistischer Aufwand, aber das machen dann zirkulieren alle um einen herum. Das ist so ein bisschen schwierig, aber dann gibt's halt Leute, die dir schreiben und sich bedanken, dass du ihnen Hoffnung machst, dass sie irgendwo gemobbt werden und haben sie mich gesehen und sagen, du bist der Grund, warum ich weiß, dass es eine Option gibt, nicht nur der heterosexuelle Mann zu sein, sondern ich kann auch glücklich sein, wenn ich einfach bleibe oder halt ich als erwachsene Person irgendwann dann bin.
Cool.
Und diese Serie, finde ich, vereint auch so Dinge, weil Ricky Gervais ist ja auch Stand-Up-Comedian, wobei er sagt, er sieht sich nicht selbst in erster Linie als solcher, aber die vereint solche dunklen Momente oder so, Ausgangssituationen, die nicht so positiv sind und macht da Comedy draus und das ist halt auch eine Kunst.
Ja, auf jeden Fall.
Und das kennst du ja auch, man muss sich manchmal mit seinem Elend mit am eigenen Haarschopf herausziehen.
Kannst du, glaube ich, auch.
Das kennt so gut wie jeder, der irgendwie Motivation verspürt manchmal.
Kannst du, glaube ich, auch am Ende nur selber. Ich glaube, es könnte dich alle möglichen Leute dahin bringen und in die Richtung schubsen, aber ich glaube, am Ende kannst du das nur selber dich da rausziehen. Wer soll das denn machen für dich, wenn du es nicht selber spürst? Weißt du, wenn du nicht selber der Antrieb bist.
Du musst dafür sorgen, dass du dich vielleicht nicht mit totalen Arschlöchern umgibst und irgendwas hast, was dir Lebensenergie gibt, also auch einen Sinn im Leben. Nicht, wenn ich jetzt sage, ein Hobby, hört sich das doof an, aber so ein Grund, warum du Freude verspürst, das brauchst du. Sei es deine Kinder, sei es deine Familie oder sei es dein Beruf, den du so sehr liebst, weil das eine Berufung ist. Mhm. Aber man braucht schon einen Grund im Leben, warum man lächelt oder Freude verspürt. Weil wir sind hier nicht dafür da, um Ablage zu machen. Also, von daher, Leute, guckt diese Serie zwischen eurer Ablage.
Ja.
6 Folgen gibt es zwischen 20 und 30 Minuten. Das ist holländisch für Minuten. Und seit dem 8. März 2019 auf Netflix. Die zweite Staffel ist in Planung. Und ich werde die dann auch wieder bei einer Zugfahrt durchbingen.
Ja.
Vielleicht nach Nürnberg.
Ja,
wenn wir
nach Nürnberg.
Meine Schwiegereltern, meine zukünftigen besuchen.
Die freuen sich.
Yeah, yeah, homo, son in law.
Schön, das war doch eine schöne knuffige Lalala-Folge.
Lalala ist wichtig.
Ja, es ist wirklich wichtig.
Gut, dass hier keine Kamera ist.
So, bewertet uns. Jetzt sind wir gerade da. Bewertet uns positiv. Im Internet ist ja eh alles nochmal verstärkt. Ich denke mir, wenn sich manche Leute im realen Leben aufführen würden, wie sie sich auf Social Media aufführen, dann würden die selber vor sich selber erschrecken. Denke ich ganz oft. Ja. Kein Mensch, ich glaube, die Leute, die unter ein YouTube-Video oder unter ein Dings kommentieren, ist schlechter als Kacke, Gibt's ja einfach so dumme, ne?
Echt, gibt's das? Ja. Erzähl mir mehr darüber. Von mir gibt es ja keine Videos bei YouTube, wo drunter steht, der unlustigste Mensch der Welt, Beruf verfehlt.
Ja, das ist so bescheuert.
Mache ich jetzt mittlerweile Screenshots und dann mache ich was Lustiges
draus. Ja, das ist super. Das ist auch die einzige gute Möglichkeit.
Negative YouTube-Kommentare schreibt, ist wirklich auch der Bodensatz der Gesellschaft.
Ja, genau. Und die sind doch nicht die gleichen Leute, die in irgendwo reingehen und in einem Laden oder so. Die machen ja nicht die Ladentür auf und sagen und schreien rein, hier kaufe ich nichts, weil hier ist alles scheiße und machen wieder zu und gehen raus. Das wäre ja,
so
wär ja die gleiche. Das hat mir eine Kollegin draufgebracht von diesem Vergleich. Das machen die ja nicht.
Nee.
Und wenn man das aber denen mal so vorführt, dann würden die vielleicht denken, stimmt.
Ja.
Warum mache ich dann das auf YouTube?
Also nur, wenn ihr Positives zu berichten habt.
Genau.
Bewertet uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich sehr, dass ich das mit dir machen darf.
Ich mich auch.
Darf. Ist auch so schön, dass ich harte Konsonanten benutzen muss. Da bin ich sehr dankbar für.
Much love.
Love zwischen uns. Platonisch. Tschüssi.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.